ARD.
SWR Kultur. Forum. 3 Jahre nach der Machtübernahme. Wie umgehen mit Afghanistan, heißt das Thema heute. Ich bin Eva Röder. Humanitäre Hilfe soll es auf jeden Fall weitergeben. Und Menschen, die besonders gefährdet sind, sollen unbürokratisch und schnell nach Deutschland kommen können. Das sind 2 Zusagen, die die Bundesregierung nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gemacht hat. 1000 Menschen pro Monat sollten es dann irgendwann sein, durch das Bundesaufnahmeprogramm. Doch das ist nicht passiert und das Programm ist quasi Geschichte, denn 90% der Haushaltsmittel werden wohl gestrichen. Daneben verhandelt die Bundesregierung mit Drittstaaten darüber, wie Abschiebungen von schwerstkriminellen Straftätern möglich gemacht werden können. Wären Abschiebungen in bestimmten Fällen vertretbar? Sollte Deutschland wieder direkt mit der Taliban verhandeln? Und welchen Stellenwert soll Afghanistan überhaupt in der deutschen Außenpolitik einnehmen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Mit dabei sind Theresa Breuer, Journalistin und Gründerin der Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke, Dr. Elena Zaino, sie hat bis vor 3 Jahren das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul geleitet und ist Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestags, die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz ziehen soll. Und Wolfgang Bauer von der Zeit, er ist seit mehr als 20 Jahren immer wieder in Afghanistan, kennt die verschiedenen Regionen und ist super vernetzt. Herr Bauer, fangen wir mal mit Ihnen an. Was sind denn so die letzten Nachrichten, die Sie durch Ihre Kontakte aus Afghanistan erreichen?
Die neuesten Nachrichten sind immer noch die alten, dass die Armut weiter grassiert. Die Bevölkerung leidet unglaublich Not. Seit Jahren ist das Land isoliert. Die Taliban haben es natürlich, was vorhersehbar war, nicht geschafft, wirtschaftlich nennenswerte Projekte in Gang zu bringen, die nachhaltig sind. Sie haben den Drogenanbau tatsächlich, was ich höre, einigermaßen erfolgreich unterbinden können, haben aber gleichzeitig der Bevölkerung keine Alternativen geschaffen, ein Problem, das auch die internationale Gemeinschaft über die 20 Jahre, in denen sie da aktiv waren, hatten. Und in vielen Dörfern war der Drogenanbau eben eine der Haupteinnahmequelle. Dazu kommt der Klimawandel, der Afghanistan ganz besonders heftig im Griff hat. Ich kenne kaum ein Land, das so sehr unter dem veränderten Klima leidet wie Afghanistan. Weniger Wasser, wenn Wasser, dann heftig, radikaler Regen, Grundwasser sinkt allüberall. Mit der Folge, dass, als ich das letzte Mal auf den Dörfern gewesen bin, vor einigen Monaten selbst in den fruchtbarsten Ebenen in Nangarhar im Osten, also sozusagen die Kornkammer des Landes, 80% der Felder Staub waren, weil einfach nicht bewässert, nicht kultiviert werden konnten. Ja, da gibt es leider wenig hoffnungsmachende Neuigkeiten aus dem Land.
Ja, und ganz viele Menschen brauchen auch Hilfe, ohne dass sie jetzt direkt von der Taliban gefährdet sind. Frau Breuer, Sie waren selbst vor 3 Jahren in Afghanistan und haben im Zuge der Ereignisse die Kabul Luftbrücke gegründet, die helfen sollte, Menschen, die in Afghanistan unter der Taliban so nicht mehr leben können, weil ihr Leben bedroht ist, rauskommen. Wo ist denn jetzt eigentlich noch nach 3 Jahren das Problem? Wieso kommen so viele Menschen nicht raus?
Das kommt drauf an, wo die Leute hin sollen. Wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, dann kommen viele Leute deshalb nicht raus, weil das Bundesaufnahmeprogramm, das ja versprochen hatte, gefährdete Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen, aus Afghanistan nach Deutschland zu holen, gescheitert ist. Also es hat von Anfang an nie wirklich existiert und jetzt soll es eingestellt werden. Der Grund, warum die Leute nicht rauskommen, ist, weil der politische Wille in Deutschland fehlt.
Würden Sie das auch so einschätzen, Frau Zeino?
Ja, also ich glaube, dass man von Anfang an eigentlich viel zu hohe Erwartungen gesetzt hatte und auch Versprechungen gemacht hat, die man vielleicht auch gar nicht halten kann oder halten möchte. Und ja, ich habe auch den Eindruck, dass mittlerweile Afghanistan auch so aus dem Blickfeld geraten ist und man die Sache eigentlich am liebsten auch vergessen möchte.
Es gibt ja diese Zusagen von mehr als 20.000 Menschen, die zum Teil auch im Iran, in Pakistan schon sind und warten, dass sie nach Deutschland einreisen können. Wieso können die das nicht? Was steckt dahinter?
Naja, dahinter steckt, dass eine Aufnahmezusage noch nicht garantiert, dass man tatsächlich dann auch nach Deutschland einreisen kann. Also erstmal haben ja viele Familien dann das Problem, dass sie Visa brauchen, dass sie Pässe brauchen, die sehr, sehr teuer sind. Und dann einen Termin bei der deutschen Botschaft. Im Iran werden keine Visa mehr ausgestellt. Das funktioniert nur noch in Pakistan. Und das größte Problem ist, dass letztes Jahr die sogenannten Sicherheitsinterviews eingeführt worden sind, die dazu führen, dass die Menschen, die eine Zusage hatten, sie wieder entzogen bekommen. Aufgrund dieser Interviews. Und nach welchen Kriterien dieses Entziehen der Aufnahmezusagen zustande kommt, ist nicht ganz klar. Wir haben Fälle von alleinstehenden Frauen, die politisch aktiv waren, öffentlich sich in ihren Kommunen engagiert haben für Frauenrechte, die nach den Sicherheitsinterviews in Pakistan einen Bescheid bekommen haben, dass sie jetzt doch nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Also diese Aufnahmezusagen, die es gibt, die existieren nur auf dem Papier und die werden bei den meisten Menschen auch wieder entzogen. Und das ist natürlich das Grausame an der Sache, weil man den Menschen so eine wahnsinnige Hoffnung gemacht hat. Und viele Menschen ihr ganzes Hab und Gut verkaufen, um sich eben Pässe zu kaufen, um sich Visa leisten zu können. Sie alle Zelte abbrechen in Afghanistan, sich in ein Nachbarland begeben, wie Pakistan. Und dann nach einem anderthalbjährigen Prozess gesagt bekommen, ihr dürft jetzt doch nicht nach Deutschland kommen.
Herr Bauer, hier geht es ja um Menschen, die tatsächlich direkt von der Taliban, ja letztlich durch die Taliban gefährdet sind. Kann man das denn überhaupt bei jedem so richtig einschätzen? Können Sie da mal so ein bisschen die Lage schildern?
Ja, also bei einzelnen Leuten kann man es tatsächlich sehr gut einschätzen, weil die ja immer noch, Stichwort Ortskräfte, auch mit vielen Deutschen zusammengearbeitet haben. Mhm. Und es einfach viele gemeinsame Bekannte gibt, die alle dasselbe sagen, diese Person ist gefährdet und trotzdem tun sich die deutschen Behörden extrem schwer, selbst diese Fälle als solche anzuerkennen und schnell abzuarbeiten. Dann muss man verstehen, dass quasi aus meiner persönlichen Erfahrung jede dritte Familie in eine Art Blutfehde verwickelt ist. Mhm. Jede dritte Familie hat große Sorgen, von dem Flügel einer anderen Familie in Bedrängnis gebracht zu werden, dass Mitglieder von ihr umgebracht werden. Das hat nur zum Teil mit den Taliban zu tun, aber durch den Machtwechsel ist in diese Landschaft der Blutfäden, die besonders auf den Dörfern halt virulent ist, eine ganz besondere schlimme Dynamik reingekommen, dass dann Familienteile, die vor an der Macht waren, nicht die Möglichkeit hatten, quasi da ihre Rachegelüste auszuleben, jetzt bei den Taliban sind, quasi an der Macht sind und das auszuschöpfen drohen, diese Macht. Und aus verständlicher Angst davor sind sehr viele Familien dann geflohen oder versuchen zu fliehen, verstecken sich seit Jahren in den großen Städten. Und ich kenne auch etliche, die dem dann zum Opfer fielen. Also bei vielen dieser Familien kann man das, glaube ich, ganz klar nachweisen. Ich kenne selber auch Leute, die queer sind, die verzweifelt versuchen rauszukommen, wo es genügend Zeugen gibt, die das bestätigen können, wie diese Person drangsaliert wurde, geschlagen von der eigenen Familie, und die versickern wie viele andere Fälle einfach im System des Bundesaufnahmeprogramms, das in keinster Weise, zumindest für mich, transparent ist.
Frau Seino, wir reden immer von dem Taliban-Regime, einer islamistischen Gruppe, aber ist die eigentlich so homogen, wie wir sie gerne darstellen?
Ja, also die Taliban-Bewegung ist sehr, sehr heterogen und besteht aus verschiedenen Flügeln. Und was ich jetzt seit einigen Jahren jetzt auch beobachte, ist auch, wie dann die internen Machtkämpfe innerhalb der Bewegung auch deutlich zutage treten. Mhm. Problematisch, denke ich, ist das sehr konservativ autoritäre Machtzentrum in Kandahar um den Emir quasi allein autoritär regiert per Dekret. Und ich benenne das jetzt mal mehr pragmatischere Flügel, die definitiv nicht demokratisch sind, aber vielleicht pragmatischer sind, beispielsweise in der Bildungsfreiheit, ja, was das Garantieren von Frauenrechten angeht, dass die dann einfach auch nicht das Gehör finden, beziehungsweise deren Ansichten nicht in die Dekrete umgesetzt werden. Also ich denke, es ist eine sehr, sehr heterogene Bewegung. Und was mich eigentlich auch seit Jahren interessiert hat, also auch noch während meiner Zeit vor Ort, ist zu verstehen, warum Menschen sich auch dieser Aufstandsbewegung angeschlossen haben. Also was sind eigentlich so ihre Hauptmotivationen gewesen? Und da denke ich, ist ein wichtiger Punkt, den man bei uns, glaube ich, auch verstehen muss, ist, wie sich die Taliban quasi selbst verkauft haben an die Bevölkerung, nämlich als eine anti-elitäre Bewegung. also die sich ganz klar so verkauft hat, dass sie sich gegen die Gruppeneliten, gegen die Diaspora-Eliten in den Städten, in der Regierung gestellt haben. Und damit waren sie ganz erfolgreich. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich viele Menschen dieser Bewegung angeschlossen haben. Also nicht nur aus rein ideologischen Gründen.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Bauer?
Es ist tatsächlich, also Afghanistan nimmt man ja immer als ein Land wahr. Tatsächlich ist es aber eine Vielzahl an unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen und ja auch Sprachen, gespalten zwischen Schiiten und Sunniten. Die Taliban haben es bisher trotzdem so einigermaßen geschafft, nach außen hin zumindest eine einheitliche Front zu bilden, sind fast ausschließlich paschtunisch, gehören also ein dieser vielen Völker Afghanistans an und haben es bislang nicht vollbracht, wohl auch nicht gewollt, andere Ethnien mit zu integrieren in ihre Regierung. Da ja alle Afghanistan-Beobachter haben die letzten Jahre nervös auf dieses Land geschaut und einen weiteren Bürgerkrieg erwartet, weil eben große Teile des Landes nicht mehr repräsentiert sind in dem Regime. Was das Thema Frauen angeht, ich würde sagen, die eigentlichen Opfer, ja, des Rückzugs des Westens aus diesem Land, habe ich noch, ich persönlich, keinen einzigen Taliban. Ich habe mit vielen gesprochen, getroffen, der gesagt hat, er will die Frauen aus den Schulen raus haben. Die meisten von denen sagen, wenn ich sie frage, wie läuft es denn mit dem Emirat? Ja, läuft ja ganz wunderbar, aber mit einer großen Ausnahme, nämlich der Mädchenbildung und dem Arbeitsverbot für Frauen. Das ist ein großer Fehler des Emirats. Viele, die aus dem Land raus wollen, fernab jeder offensichtlichen Politik, begründen das damit, dass sie ihrer Mädchen, ihrer Töchter wegen raus wollen, denen eine Zukunft zu geben und denen ja eine Perspektive zu geben. Die Frauen sind ja seit 3 Jahren eingesperrt in ihren Häusern.
Ja.
Das sind unglaubliche Depressionen, unfassbare Verzweiflung, die einen wirklich dann sprachlos macht, wenn man direkt damit konfrontiert ist. Also ich habe bisher keinen Taliban getroffen, der das nicht auch gesehen hat, weil die haben ja auch alle natürlich Frauen und Mädchen in ihren Familien und sehen zum Teil auch diese Verzweiflung. Aber es ist, sagen sie, eben ein Zentrum, ein Machtzentrum vehement dagegen. Und es wurde eben schon angesprochen, das ist Kandahar. Und das ist der Emir persönlich wohl zusammen mit seinen engsten Beratern, die immer wieder intervenieren. Immer wieder, sobald Frauen ein bisschen mehr Freiheit zugestanden wird von lokalen Taliban-Behörden, interveniert Kandahar und verschließt diese Freiheit wieder. Da hoffe ich, dass, wenn es einen Generationswechsel an der Spitze gibt, Taliban, da müssen wir uns nichts vormachen, wenn für einige Zeit an der Regierung bleiben, dass es dann auch zu einem Wechsel in der Frauenpolitik der Taliban gibt.
Frau Breuer, aus Ihrer Sicht, Sie helfen Mädchen und Frauen in irgendeiner Form, soweit sie es können, rauszukommen aus Afghanistan. Aber für die, die dort bleiben müssen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn die Bundesregierung von ihrem rigiden Kurs abweicht und eben sagt, naja, vielleicht gibt es ja doch irgendeine Art von Möglichkeit, mit der Taliban zu verhandeln und dadurch diese Bedingungen zu verbessern?
Ja, absolut. Also ich halte diese Vorstellung, die vor allem von der afghanischen Diaspora kommt, nicht mit den Taliban reden zu dürfen, für gefährlich und falsch, weil ich denke, es schadet den Menschen im Land. Was mich so wahnsinnig irritiert, ist die Tatsache, dass wir die letzten Jahre nicht wirklich darüber geredet haben, bis zu dem Moment, wo ein afghanischer Mann einen Polizisten in Mannheim ersticht und dann darüber gesprochen wird, ob wir abschieben sollen. Also anstatt, dass man darüber redet, was passiert irgendwie mit Zehntausenden Studentinnen und Schülerinnen und Frauen, die gearbeitet haben, dass man denen helfen kann. Und wie kann man denen helfen? Dafür muss man einfach mit den Taliban reden. Das hat überhaupt keinen Sinn, nur weil man diesen Krieg verloren hat, jetzt sich beleidigt zurückzuziehen und zu sagen, okay, dann lassen wir euch jetzt komplett alleine. So, wir geben euch genug Hilfsgüter, damit die Bevölkerung nicht in Hunderttausenden verhungert. Aber ansonsten tun wir nichts weiter, weil es am Ende hält es nur das Elend irgendwie weiter am Laufen. Und bringt den Menschen in Afghanistan überhaupt nichts und vor allem den Frauen überhaupt nichts.
Es gab ja zu Beginn des Monats unter anderem mit Vertretern der UNO-Verhandlungen in Doha mit so einer abgesandten Taliban. Und da haben viele Menschenrechtsorganisationen kritisiert, es dürften keine Frauen am Tisch sitzen oder keine afghanischen Frauen, keine Menschenrechtsaktivistinnen. Verhandlungen sollten nicht sein, Frau Zaino. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich schließe mich da eigentlich auch der Ansicht von Frau Breuer an, also dass man mit der Regierung reden muss, wenn man tatsächlich was verändern will. Und wir müssen bei uns erkennen, dass wir keinen Einfluss mehr sonst in dem Land haben. Also wir haben sowieso schon so gut wie keinen Einfluss. Mhm. Und
warum ist unser Einfluss wichtig?
Also ich denke, wenn man zumindest den Gesprächsfaden offen hält oder eine gewisse Präsenz vor Ort hat, dass man beobachten kann, dass man im Gespräch bleibt, dann kann man auch schauen, ob man vielleicht winzige Türchen in Zukunft öffnen kann oder die Situation in eine andere Richtung bekommt. Aber wenn man die Tür zumacht, also das Land völlig isoliert, dann riskiert man eigentlich, dass sich zum einen die ganze Richtung der neuen de facto Regierung noch stärker in eine andere Richtung bewegt. Und dass wir dann quasi das Land komplett verlieren. Also wir haben es schon verloren, aber dass wir dann eigentlich jegliche Einflussmöglichkeit und auch Beobachtungsgabe vor Ort verlieren. Also ich halte es für richtig, weiterhin die Gesprächskanäle offen zu halten. Eine Isolation halte ich für zu riskant.
Herr Bauer, auch Sie haben sich in einem Kommentar in der Zeit dafür ausgesprochen, mit der Taliban endlich zu reden. Wie würde man denn sowas angehen? Was wäre denn da so ein strategischer erster Schritt?
Wir reden ja eigentlich mit allen auf der Welt, was ja auch gut ist. Das Auswärtige Amt unterhält eine Botschaft in, zumindest nominell, in Nordkorea sogar. Also ein Regime, das nun wahrhaftig nicht berühmt ist für Respekt gegenüber Menschenrechten. Wir unterhalten Botschaften in Russland, China, all überall. Staaten, in denen gefoltert wird, in denen Menschenrechte partiell missachtet werden. Aber in Afghanistan sind wir uns sozusagen zu schade, mit den Taliban zu reden. Es gibt ja nicht nur die, also das finde ich irrational, das verstehe ich einfach nicht.
Frau Breuer hat eben so ein bisschen provokant gesagt, irgendwie ist die Bundesregierung möglicherweise beleidigt oder entsetzt oder geschockt noch, wie dieser Abzug gelaufen ist. Schätzen Sie das auch so ein, dass das damit zu tun hat, dass es ausgerechnet, wenn es darum geht, mit der Taliban zu sprechen, es da so ein rigides Vorgehen gibt?
Ich glaube, da kann man in dem Fall jetzt nicht von der Bundesregierung sprechen, sondern tatsächlich vom Auswärtigen Amt und dann auch nicht vom Auswärtigen Amt, sondern von deren Spitze, der Frau Baerbock nämlich, die ich ja sonst sehr schätze, aber im Fall von Afghanistan sehr kritisiere. Was mir immer wieder zugetragen wird, ist, dass sie persönlich nach wie vor es für eine völlig irre Idee hält, mit den Taliban auf welcher Ebene auch diplomatisch zu verkehren. Ich sage aber, wir geben ja immer noch jedes Jahr viele Millionen Euro an Entwicklungsgeldern nach Afghanistan über die UN. Indirekt wissen da, glaube ich, auch immer weniger, gar noch weniger als zuvor in den 20 Jahren der massiven Unterstützung der Karzai und von Rani, was mit diesen Geldern tatsächlich passiert. Wir haben immer mehr zwischenstaatliche Probleme zu diskutieren. Wir haben Zehntausende an afghanischen Bürgern und Bürgerinnen hier in Deutschland. Und ja, wie Frau Breuer gesagt hat, wir verlieren allmählich unsere Kontakte auch im Land. Deswegen verstehe ich nicht, warum nicht wenigstens ein Geschäftsträger, also eine niedrigschwellige diplomatische Niederlassung in diesem Land versucht wird, um einfach eine bessere Orientierung zu bekommen, um Kontakte wieder aufzubauen und in Afghanistan wichtiger wie in vielen anderen Ländern sogar ist es ganz zentral, persönliche Kontakte zu pflegen über viele Jahre hinweg, weil persönliche Kontakte sind oft der Hebel, mit denen sich Dinge im Detail dann verändern lassen. Ich habe allerdings keine Illusion darüber, dass jetzt die Taliban sich aufgrund unserer Gesprächsbereitschaft offener, besonders was die Frauenrechte angeht, zeigen werden.
Was würde das dann bringen, zu reden?
Ich glaube, wir müssen dieses Land weiterhin auch unterstützen mit Entwicklungshilfe, was ja auch getan wird. Weil wir können, ich sage immer, dass wir zwar uns zurückziehen können aus diesem Land, aber wir können diesem Land sozusagen nicht entfliehen. Da sind nur ein, zwei Länder zwischen uns, zwischen der Europäischen Union und Afghanistan. Die können relativ rasch auch überwunden werden. Die Geschichte hat gezeigt, dass jede Schockwelle, die durch Afghanistan ging, letztlich auch bei uns ankam. Ja, gucken Sie die Flüchtlingsgeneration an, die sich in Deutschland niedergelassen haben, aus Afghanistan über die letzten 40 Jahre. Jede Krise in Afghanistan hat ihre eigene Flüchtlingsgeneration in Deutschland geschaffen. Wir sehen im Moment auch die Gefahr, dass alle möglichen Wirdos, alle möglichen Radikalinskis in diesem Land sich auch gerade niederlassen mit Duldung der Taliban, ohne Duldung der Taliban. Und ja, es gibt so viele Gründe, in diesem Land präsent zu sein und Kontakte zu den Taliban zu pflegen. Und ich finde, es gibt keinen einzigen Grund, es nicht zu tun. Und aus einem Gefühl der, ja, wurde vorhin gesagt, Beleidigtheit, nun so zu tun, als sei dieses Land von der Weltkarte ausradiert worden. Das hat uns die letzten 3 Jahre nicht weitergebracht und das wird uns in Zukunft auch nicht weiterbringen.
3 Jahre nach der Machtübernahme. Wie umgehen mit Afghanistan, heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Theresa Breuer von der Cabo-Luftbrücke, Wolfgang Bauer von der Zeit und Dr. Eleanor Steino, die unter anderem in der Enquete-Kommission des Bundestags sitzt, die Lehren ziehen soll aus dem Einsatz in Afghanistan. Da gibt es sicherlich einige Lehren zu ziehen, denn ja, der Einsatz gilt als gescheitert. 20 Jahre war man dort. Frau Steino, was würden Sie denn sagen, ist so das größte Scheitern, was sich die verschiedenen Staaten dort geleistet haben?
Ja, also ich denke, jeder zieht so seine eigene Bilanz, was man so als Top 3 des Scheiterns vielleicht ansieht. Mhm. Für mich, also aus meiner Erfahrung, eins der Hauptprobleme, der strukturellen Probleme vor Ort, das war die fehlende lokale Eigenverantwortung und auch lokale Rechenschaftspflicht. Also wir haben quasi 20 Jahre lang Eigenverantwortung und Augenhöhe gepredigt, aber haben eigentlich Hilfswirtschaft gefördert und haben einen Staat geschaffen, der vollständig abhängig war von ausländischen Hilfszahlungen oder überhaupt von Zahlungen. Die afghanischen Sicherheitskräfte waren zu fast 100% fremdfinanziert. Und das ist unter anderem auch für mich ein Grund, warum die afghanischen Sicherheitskräfte am Ende auch so schnell zusammengebrochen sind, beziehungsweise auch sich gesagt haben, wir legen die Waffen nieder, wir müssen jetzt schnell raus oder die Seite wechseln. Also es war von Anfang an kein Staat, kein und Gesellschaftsmodell, das nachhaltig war. Und das ist so eins meiner Hauptgründe des Scheiterns. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir es teilweise sehr stark verpasst haben, lokale Zugänge zu schaffen zu weiten Teilen der Bevölkerung. Und das ist vor allem die sehr stark konservativ-religiöse Bevölkerung. Also wir haben viel zu stark mehr so die like-minded Akteure oder vermeintlich gleichgesinnte Akteure in unser Boot geholt und gefördert und weite Teile der Bevölkerung und deren Bedürfnisse auch gar nicht erkannt und keine Zugänge geschaffen. Und da hätte man, glaube ich, so ein bisschen auch jenseits unseres Wohlfühlspektrums auch nach Akteuren, Verbündeten, Reformpartnern schauen können. Das sind, glaube ich, so 2 Top-Gründe des Scheiterns.
Jetzt hatte ja Deutschland zum damaligen Zeitpunkt zumindest noch nicht so viel Erfahrung mit Auslandseinsätzen, aber andere Länder, die dabei waren, durchaus. Wie konnte das so schieflaufen?
Also ich denke, es ist auch so ein bisschen so eine Art Selbstläufer geworden. Also es war einfach so ein riesiges Engagement mit zeitweise ja über 40 Nationen, die weltweit dort engagiert waren. Man hatte viel zu hohe Erwartungen und dann ist es auch so ein bisschen Verantwortungsdiffusion. Wenn alle verantwortlich sind, ist letztendlich auch niemand verantwortlich. Und man hat einfach nicht versucht, irgendwann zu sagen, mal so eine Bilanz zu ziehen und zu sagen, macht das eigentlich noch Sinn in die Richtung, die wir gehen? Und ich glaube, auch ein struktureller Fehler, der auch begangen worden ist, oder was heißt struktureller Fehler? Also der Grund, warum Deutschland beispielsweise engagiert war, vor Ort war, das war die Bündnistreue. Also es war die Bündnistreue gegenüber unserem Partner, NATO-Partner USA. Also wir waren ja nicht in Afghanistan aufgrund der Afghanen, sondern aufgrund des Bündnisfalls. Mhm. Und das heißt, wir haben eigentlich immer nur geschaut, was machen die USA. Wenn sie reingehen, gehen wir auch rein. Wenn sie rausgehen, gehen wir auch. Dazwischen wurde nicht eigenständig mal Bilanz gezogen und überlegt, stimmt die Richtung noch? Macht das Sinn? Müssen wir vielleicht was anpassen?
Frau Breuer, Sie haben auch, bevor Sie Cabo Luftbrücke gegründet haben, schon mal 2 Jahre in Afghanistan gelebt, waren immer wieder dort, haben recherchiert, haben Kontakt zu den Menschen bekommen. Hätten Sie davor gedacht, dass das so in der Form lange nicht mehr halten kann?
Ja, das war leider relativ offensichtlich. Was, wenn ich bei Frau Zeino noch ergänzen darf, ich glaube, auch eines der großen Probleme war, dass es kein Vertrauen in die Demokratie gab, weil es auch keine wirkliche Demokratie war. Oder man nicht, es waren keine Demokraten, die an der Macht waren. Und das haben die USA und die Verbündeten von Anfang an so gehandhabt, dass man mit Warlords zusammengearbeitet hat. Wirklich brutalen Menschen, die vor allem daran interessiert waren, sich selber zu bereichern. Also es gab auch eine fürchterlich grassierende Korruption. Und man muss es sich mal so vorstellen, ich meine, Afghanistan hatte auch 2018 noch einen Vizepräsidenten, der in seinem Palast einen vermeintlichen Dissidenten fast zu Tode geprügelt hat. In was für einer Demokratie gibt es sowas? Ja, also ein General Dostum, ein unglaublich brutaler Warlord, war dann eben Vizepräsident. Also es gab keine staatliche Struktur, auf die die Menschen vertrauen konnten. Es ging alles über Korruption, es ging über Bestechung. Und dieses, dann doch muss man leider auch sagen, die westlichen Mächte, die da waren, haben Afghanistan nie so richtig verstanden. Haben sich eben darauf verlassen, mit bestimmten Personen zusammenzuarbeiten. Aber was in der Bevölkerung wirklich vorgeht, ist immer vernachlässigt worden. Insofern, dass die Taliban zurück an die Macht kommen, war schon sehr, sehr deutlich abzusehen, spätestens seit den Gesprächen in Doha.
Herr Bauer, stimmen Sie zu?
Wer ins Land gereist ist, hat seit quasi Anfang, Mitte der 2010er Jahre gesehen, wie die Taliban militärisch erstarkt sind, die Euphorie der 2000er Jahre nachließ. Damals hatten tatsächlich noch viele Hoffnung, dass es eines Tages eine Art Demokratie geben wird und dass das ein guter Weg in die Zukunft ist, wenn ja fast die ganze Weltgemeinschaft dieses doch relativ kleine Land versucht zu unterstützen. Es war ja eine enorme Bewegung der Solidarität damals gewesen. Und ja, es war ein Fehler der Amerikaner, ganz am Anfang die Taliban so im Staub geglaubt zu haben, dass sie meinten, sie müssten sie nicht in den Regierungsbildungsprozess mit aufnehmen und sich dann ausschließlich auf die von der Frau Breuer eben schon angesprochenen Warlords zu verlassen. Die Warlords waren vor der ersten Regierungsperiode der Taliban relativ einfach eben von diesen Taliban geschlagen worden militärisch, weil die keinen Nachhalt in der Bevölkerung hatten, teilweise sehr verhasst waren in der Bevölkerung, weil sie halt Mafia-Lords waren, die Menschen missbraucht haben, hochkorrupt waren. Und eben diese Leute, über deren Weggang alle relativ froh gewesen sind, diese Leute sind dann von den Amerikanern wiedergebracht worden, in die Dörfer jetzt noch stärker. Und wenn diese Warlords lokal Probleme gehabt hatten, weil sie vielleicht jemanden ein Haus wegnehmen wollten, Grundstücke für sich in Anspruch genommen haben, dann und es zu Protesten kam, sich Leute wehrten, womöglich auch bewaffnet, dann haben diese Warlords die internationale Gemeinschaft, die Amerikaner zu Hilfe gerufen und gesagt, da sind Taliban, die uns bekämpfen. Und dann haben die Amerikaner auf diese Dorfleute geschossen, die im Prinzip ein ganz anderes Anliegen gehabt haben. Und ja, und irgendwann haben die dann auch keine andere Möglichkeit mehr gehabt, wie sich tatsächlich den Taliban anzuschließen. Also wir waren quasi Geisel der Warlords gewesen und haben eine gigantische Korruptionswirtschaft aufgebaut, die das Land noch weiter auseinandergetrieben hat.
Wie hätte man das von vornherein verhindern können?
Das ist natürlich, die Probleme aufzuzeigen im Nachhinein ist natürlich immer, ja. Das ist immer viel einfacher, wie Lösungen aufzuzeigen. Ich glaube aber, es wäre sehr, sehr wichtig gewesen, eben in den allerersten Jahren die Taliban mit in die Regionalregierungen zu nehmen, also tatsächlich eine Art Friedensprozess zu starten, sich nicht ausschließlich auf die Warlords zu verlassen. Es wäre wichtig gewesen, Entwicklungshilfe, wie das besonders auch von Deutschland und den USA betrieben wurde, nicht als Massenindustrie aufzufassen. Entwicklungshilfe, besonders in Afghanistan, kann nie ein Massenprodukt sein, sondern ist quasi immer, muss immer Handarbeit sein, Dorf für Dorf, Projekt für Projekt. Und man hat gedacht, ja, das lässt sich eben industriell umsetzen mit relativ wenig Personal, relativ wenig Landeskenntnis und kleinen Teams, die sich dann vor Ort oft auch leider dann verselbstständigt haben und die dazu geführt haben, dass halt, wie ich immer sage, Geld dann häufig in Afghanistan zu Gift wurde und dann mehr Dubai profitiert hat davon und Doha und all die Golfstaaten und all die neuen Villen- und Hochhäuserprojekte dort in den Golfstaaten sind zum Teil auch Eiterblasen der afghanischen Korruption. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch den Begriff Entwicklungshilfe und die Instrumente, mit denen wir Entwicklungshilfe realisieren wollen, auch bis ins Molekül, ins Einzelne auch überdenken. Sonst wiederholen wir die Fehler, die wir in Afghanistan gemacht haben, in vielen anderen Ländern.
Wie ist das denn im Moment? Es gibt ja Entwicklungshilfe aus den verschiedensten Ländern, auch jetzt gerade von der EU nochmal 150 Millionen bewilligt, die nach Afghanistan fließen sollen. Das läuft ja aber nicht direkt über das Regime, sondern anders. Kann das mal einer von Ihnen erläutern, wie das funktioniert derzeit?
Also ich kann gerne so ein paar Punkte dazu sagen. Ja. Also im Moment gibt es humanitäre Hilfe und sogenannte humanitäre Hilfe Plus. Mhm. Also man versucht quasi auf humanitäre Hilfe noch so ein bisschen ein erweitertes Spektrum an Projekten draufzusetzen. Also beispielsweise in Form von Berufsausbildung, solche Sachen. Und die Hilfe wird abgewickelt über UNAMA. Also wir haben vor Ort noch die UN-Organisation vor Ort. Dann haben wir noch die EU-Botschaft, die ist auch noch diplomatisch geöffnet. Und aber Gelder werden eben über UNAMA abgewickelt, weil wir eigentlich von außen nicht sicherstellen können, an welchen lokalen Akteur man das eigentlich weiterleiten kann und wie glaubwürdig dieser Akteur ist. Aber natürlich, und das war ja auch kritisiert worden, natürlich müssen Steuern gezahlt werden vor Ort. Und das ist einfach auch so ein Punkt, wie geht man mit Steuerzahlungen an die jetzige Regierung. Aber insgesamt, das Entwicklungshilfsportfolio ist sehr, sehr gering, sehr, sehr beschränkt worden. Und auch das BMZ, also die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, weitestgehend quasi hat sich zurückgezogen aus dem Land.
Wie könnte man das anders organisieren, dass es mehr bei den Menschen ankommt, besser bei den Menschen ankommt?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, also wenn man vor Ort keine Präsenz hat. Also beispielsweise, ich war jetzt letztes Jahr nochmal vor Ort und habe natürlich dort auch mit den vielen deutschen Hilfsorganisationen, die es noch gibt, vor Ort gesprochen. Also beispielsweise Caritas, also die technische Hilfe machen oder auch Berufsausbildung machen. Denen fehlt jetzt quasi so die politische Brücke, was vorher vielleicht die deutsche Botschaft gemacht hat, die internationale Gemeinschaft. Die bekommen quasi wöchentlich neue Dekrete vorgesetzt, müssen sich dran halten, haben aber nicht die Kapazitäten und sehen sich auch gar nicht in der Rolle, mit der Regierung zu verhandeln oder zu klären, wie muss man das jetzt eigentlich verstehen, wie muss man das eigentlich umsetzen. Die wollen eigentlich nur technisch vor Ort arbeiten. Das heißt, hier so eine Art Verbindungsbüro oder Geschäftsträger, wie Herr Bauer das eben angesprochen hat, wäre natürlich enorm hilfreich, um die humanitären Organisationen auch so ein bisschen zu entlasten und zu unterstützen, auch in diesem Prozess.
Wir haben, beziehungsweise Frau Breuer hat vorhin schon mal angesprochen, wir haben lange nicht über Afghanistan gesprochen, erst als es dann ums Abschieben ging, Folge der Messerattacke in Mannheim. Bundeskanzler Scholz und Innenministerin Faeser sind schwer dafür und verhandeln auch schon mit Drittstaaten, weil man ja nicht mit der Taliban direkt reden will. Frau Breuer, wie schätzen Sie es ein? Ist unter bestimmten Bedingungen vielleicht für Schwerstkriminelle, die nicht direkt von der Taliban gefährdet sind, wie auch immer man das einschätzt, eine Abschiebung möglich und sinnvoll?
Also ehrlich gesagt, ich halte es nicht für besonders sinnvoll. Das ist ein hochkomplexer Prozess, den man dadurch ansteuern müsste. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir ein grassierendes Problem mit Islamisten aus Afghanistan hätten. Ja, es gibt Kriminelle, selbstverständlich gibt es auch Islamisten. Aber auch Henriette Reker ist mit einem Messer angegriffen worden, und zwar von einem Deutschen. Also es ist, Ich finde, das Thema wird einfach so sehr aufgebauscht. Ich denke, dass es viel, viel wichtiger ist, darüber nachzudenken, hey, wie können wir es denn schaffen, mehr Frauen aus Afghanistan rauszubringen und nach Deutschland? Weil ganz ehrlich, ich finde, es ist mindestens genauso kriminell, okay, vielleicht lehne ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster, aber es ist auch genauso kriminell, irgendwie Frauen zu versprechen, dass man sie nicht im Stich lassen wird und dann exakt das zu tun. Weil im Prinzip kommt das auch irgendwie einem Todesurteil gleich, wenn man als Frau in Afghanistan leben muss. Es ist vielleicht nicht so, dass die Taliban Frauen jetzt reihenweise ermorden, aber wenn man keine Rechte mehr hat, nicht mehr arbeiten darf, keine höhere Bildung mehr genießen darf und de facto zu Besitz der männlichen Verwandten degradiert worden ist, kann man das irgendwie kaum als Leben bezeichnen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Politik sich darüber mehr Gedanken macht, als darüber, wie man jetzt mit einem Arschloch umgeht, der was anscheinend jetzt dazu geführt hat, dass Zehntausende verzweifelte Frauen in Gender-Sippenhaft genommen worden sind.
Mhm. Herr Bauer, sehen Sie es auch so, völlig unnötige Diskussion?
Nee, unnötig ist die Diskussion auf keinen Fall, weil viele Leute hier in der Bevölkerung eben in ihrer Wut, in ihrer Hilflosigkeit das als quasi Lösung ansehen. Also das muss man schon diskutieren. Ich warne da aber vor den, wie sagt man, vor den Mühen der Niederung. Wie will man, wenn man abschiebt, wie will man dann auch wirklich sicherstellen, dass die Taliban diesen Abgeschobenen dann exekutieren oder zu wahnsinnigen, im Prinzip der Todesstrafe gleichkommenden Haftbedingungen jahrzehntelang wegsperren? Oder anders betrachtet, nehmen wir den mutmaßlichen Polizistenmörder von Mannheim. Wenn man den jetzt abschieben würde, könnte man sich eventuell darüber wundern, dass die Taliban ihn dann heroisieren. Und keineswegs ins Gefängnis stecken, sondern ihn auf öffentliche Bühnen tun. Und als Märtyrer, als Held, als Vorbild für eine ganze Generation junger Afghanen präsentieren.
Also vielleicht nicht falsch verstehen, ich denke, es ist einfach für den deutschen Staat um einiges unkomplizierter und günstiger, so jemanden einfach ins Gefängnis zu stecken.
Das Argument, dass eben zum Beispiel der Attentäter von Mannheim da in irgendeiner Form heroisiert werden soll, ist ja auch ein Argument der Grünen und auch von Außenministerin Baerbock. Frau Zeino, wie sehen Sie es? Abschiebung unter bestimmten Bedingungen erlauben?
Also mir ist wichtig in dieser Debatte, dass es einfach mehr Ehrlichkeit in der Debatte gibt. Also dass man auch die ganze Komplexität ehrlich und offen diskutiert und auch erklärt und erläutert. Und was mir erstmal viel zu kurz kommt in der Debatte ist, dass man die Ambivalenz der Situation schildert. Also beispielsweise, dass wir seit 2021, seit der Machtübernahme der Taliban, dass sich seitdem die generelle Sicherheitslage erstmal deutlich verbessert hat, weil der Krieg vorbei ist. Und dass eigentlich die große Befürchtung, die wir vor der Machtübernahme hatten, nämlich eine strukturelle, massive Bedrohung unserer Ortskräfte oder überhaupt der Akteure, die für die Vorgängerregierung gearbeitet haben, dass diese strukturelle Bedrohung nicht eingetreten ist. So, dass es heute Bedrohungsfälle gibt, das ist klar, dass es oftmals einen persönlichen Hintergrund hat, dass es die sozialen oder familiären Fäden gibt. Das muss man, glaube ich, erstmal festhalten. Und dann die Frage.
Würde ich ein bisschen widersprechen?
Ja. Tun Sie es, Herr Bauer?
Also, dass es keine strukturelle Bedrohung gibt, das lässt sich so nicht sagen. Wenn ich durchs Land reise, immer noch durch die Provinz mit Teams, werden wir regelmäßig bei Checkpoints angehalten, bei Taliban-Kontrollpunkten. Und dann gibt es eine Frage: Ist da ein Mitglied der ehemaligen Sicherheitskräfte bei euch? Und ja, wir haben diese Frage ja noch nie mit Ja beantworten müssen oder können. Deswegen weiß ich nicht, was es dann für Konsequenzen hätte. Aber die Leute, die ich noch kenne aus Reihen der ehemaligen Sicherheitskräfte, Armee, Polizei etc., die haben immer noch allergrößte Angst, sind immer noch so halb dabei, sich zu verstecken und versuchen, aus dem Land zu kommen. Also wir haben halt das Problem, dass wir keine Journalisten mehr haben in Afghanistan, auch keine Lokalen mehr, dass die Taliban natürlich alles tun, um solche Nachrichten zu unterdrücken. Das heißt, wir können so ein bisschen eine Blackbox, besonders in der Provinz geworden. Nur wenn bei jedem Kontrollpunkt der Taliban, die nach ehemaligen Sicherheitskräften fragen, nehme ich mal ganz stark an, dass es da eine strukturelle Bedrohung gibt.
Da, ja, genau, da würde ich einfach auch nochmal differenzieren. Also, dass man zwischen dem zivilen Engagement und dem militärischen Engagement auch nochmal deutlich unterscheidet. Also ehemalige Angehörige der ehemaligen Sicherheitskräfte ist nochmal eine andere Situation als die vielen zahlreichen zivilen Ortskräfte oder überhaupt Mitarbeiter der ehemaligen, der Vorgängerregierung. Sobald es eher in den Sicherheitsbereich geht, ja, da wird es dann kritisch. Aber insgesamt ist diese strukturelle Bedrohung, wie wir sie befürchtet haben und auf die riesige internationale Evakuierung ausgerichtet war, die ist so Gott sei Dank nicht in dem Maße eingetreten.
Okay, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass es tatsächlich ja unglaublich schwer ist, an Informationen zu kommen, weil eben sowas wie freier Journalismus überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Form noch möglich ist im Land. Ich wünsche mir jetzt nochmal von jedem von Ihnen, Frau Breuer, fangen wir mal mit Ihnen an. Was wäre Ihrer Ansicht nach aus deutscher Sicht der erste Schritt, den die Bundesregierung machen sollte auf Afghanistan zu oder überhaupt in Zusammenhang mit Afghanistan?
Oh, ich würde auf jeden Fall diplomatische Beziehungen zu den Taliban aufbauen und ich würde zur gleichen Zeit Frauen, und zwar exklusiv Frauen aus dem Land evakuieren nach Deutschland und das genau so lange, bis es dann doch einen Aufschrei in der Bevölkerung gibt, weil viele Menschen wollen das Land verlassen. Wenn man jetzt nur Frauen dieses Privileg zukommen lässt, glaube ich, wird es auch einen größeren Anreiz geben, sowohl für die Männer in der Bevölkerung, aber auch für die Taliban, sich tatsächlich zu überlegen, wie sie mit den Frauenrechten in Zukunft umgehen wollen.
Also möglichst alle Frauen?
Jede, die möchte.
Okay, Herr Bauer, was ist Ihr Wunsch?
Ja, diplomatische Beziehungen aufnehmen, unsere Hausaufgaben machen, uns eben nicht aus Afghanistan zurückziehen, sondern versuchen, uns wieder fit zu machen für eine bessere Zusammenarbeit mit Afghanistan. Vielleicht sollten wir eine Akademie gründen in Deutschland, in der die Landessprachen Afghanistans unterrichtet werden und künftige Entwicklungshelfer und Helferinnen, die dann auch mit der Kultur vertraut gemacht werden, die dann auch sagen, wir bleiben für 5 Jahre und nicht nur für 3 Monate, wie das so ein bisschen in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wir sollten das Land ernster nehmen. Das hat nicht mit mehr Geld geben zu tun, aber ernster nehmen, als wir es die letzten Jahrzehnte getan haben und uns diesem Land wieder sukzessive zuwenden.
Frau Zeiner, Sie sollten in der Enquetekommission unter anderem Lehren ziehen aus dem Afghanistan-Einsatz. Wie sollte die Bundesregierung jetzt vorgehen?
Ja, im Prinzip würde ich ebenso sagen, also wir brauchen politische Beziehungen zum Land. Das muss nicht unbedingt diplomatisch sein, aber auf jeden Fall Kontakte vor Ort, politische Kontakte vor Ort. Und
es ginge auch niedrigschwelliger, meinen Sie damit?
Ja, also ich glaube, dass eine diplomatische Anerkennung, würde ich jetzt nicht vorschlagen, dass Deutschland da den ersten Schritt macht. Das muss, glaube ich, international mit anderen Staaten einvernehmlich passieren, welchen Schritt man gehen möchte. Also sich nicht gegenseitig ausspielen lassen. Ich glaube, das wäre bei dem Punkt wichtig. Aber ansonsten, ja, auf jeden Fall politische Beziehungen und eine politische Präsenz vor Ort zu haben, also eine diplomatische Präsenz vor Ort, halte ich für sehr, sehr wichtig.
Ja, das sind mal Forderungen. Mal gucken, ob die Bundesregierung darauf eingehen wird. Herr Bauer, Sie wollten noch was sagen?
Ja, um nicht missverstanden zu werden, also ich bin auch nicht dafür, die Taliban-Regierung jetzt diplomatisch anzuerkennen. Das ist aber auch überhaupt nicht nötig, wenn man einen Geschäftsträger dorthin schickt. Also auch diplomatisch, niederschwellig kann das funktionieren, ohne eine offizielle Anerkennung.
3 Jahre nach der Machtübernahme, wie umgehen mit Afghanistan, hieß das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Ich danke meinen Gästen, Theresa Breuer, Journalistin und Gründerin der Hilfsorganisation Kabu Luftbrücke, die Menschen, die besonders gefährdet sind von den Taliban, hilft, aus Afghanistan rauszukommen. Dr. Elena Zaino, sie hat bis vor 3 Jahren das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul geleitet und ist Mitglied der Enquetekommission des Bundestags, die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz ziehen soll. Und Wolfgang Bauer von der Zeit, der seit mehr als 20 Jahren immer wieder in Afghanistan ist und sich dort besonders gut auskennt und vor allem auch die Menschen kennt. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Mein Name ist Eva Rüder. Tschüss.